heute, lebe im Land der Fülle, lebe im Überfluss. Manche denken, das ist jetzt Wohlstandsevangelium. Nein, ich will kein Wohlstandsevangelium predigen, sondern den Weg zeigen, wie man gesegnet ist, wie man glücklich ist, wie man erfolgreich ist und wie man Sieg auf der ganzen Linie hat. Das will ich zeigen, und zwar in dem Namen Jesu. Und das andere kommt nachher von selbst. Dein Portemonnaie wird sich von selbst füllen, deine Bedürfnisse werden gedeckt. Gott weiß, was du alles brauchst. In meiner Bibel heißt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, und er wird dir geben, nicht was dein Kopf sich wünscht und nicht was deine Finger sich wünschen, sondern was dein Herz sich wünscht. Deshalb befiehl dem Herrn deine Wege. Sag, Herr, hier ist mein Weg, hier bin ich, führe mich, leite du mich. Wir haben diese Woche ganz gute Themen gehabt. Deine Vergangenheit spielt keine Rolle. Deine Zukunft spielt auch keine Rolle. Was ist meine Zukunft? Deine Zukunft ist in der Hand Gottes. Deine Vergangenheit ist in der Hand Gottes. Du lebst heute, jetzt und hier. Halleluja. Und mach das Beste aus deinem Leben. Dann gestern war das Thema, lass Gott für dich streiten. Ganz toll, wenn dieser Auftritt, dieser allmächtige Gott, er sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel auf Erden und unter der Erde, wenn er ein Wort spricht, das Wetter hört auf, der Sturm hört auf, also die Schwierigkeiten hören auf. So, lebe im Land der Fülle ist mein Thema heute. Am Mittwoch werde ich ein seelsorgerliches Thema behandeln, für Christen vor allem, gegen falsche christliche Erwartungen. Viele Leute haben ganz falsche Erwartungen. Wenn ich mich bekehre, wenn ich Christ werde, dann habe ich keine Schwierigkeiten. Ich habe euch gestern gesagt, Gott führt uns aus Ägypten. So wie Israel aus Ägypten, mit mächtiger Hand ist Israel rausgeführt, durch das Rote Meer. Mit Mann und Ross und Wagen hat der Herr sie geschlagen. Das war der Sieg. Aber dann, sobald sie auf der anderen Seite waren, da kam Amalek. Und Amalek hat gegen das Volk Gottes gestritten. Und Amalek hat versucht zu behindern, dass Israel nicht in das Land des Sieges kommt. Dass Israel Gott nicht begegnet. Dass Israel Gott das Gebote nicht empfangen. Also du bist erlöst und da fängt gleich der Amalek an. Der will das Wasser dir abdrehen. Der lässt dich nicht durchgehen. Der blockiert dich. Und hör diese Predigten an. Lass Gott für dich streiten. Und ich habe gezeigt und versucht zu zeigen, wie kämpft man gegen Amalek. Und gegen Amalek wirst du dein Leben lang kämpfen. Glaub mir das. Hat Gott gesagt. Amalek wird ständig bei dir sein. Das ist dein Fleisch. Dein Menschsein. Deine Gefühle. Deine Gedanken. All diese Dinge sind es, die dich blockieren. So, gegen falsche christliche Erwartungen, da hast du keine Schwierigkeiten mehr. Ich bin belogen worden als Christ. Nach meiner Bekehrung, Bruder Maturis, wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Probleme mehr, denkst du. Da fing bei mir die Hölle an. Habe ich Anfechtungen gehabt, Versuchungen gehabt. Dann habe ich gemerkt plötzlich, was in mir alles noch drin ist und noch gar nicht rausgekommen ist. Dann habe ich gemerkt plötzlich, dass ich beten muss und darf und kann. Das ist ein Vorrecht, aber trotzdem, falsche Erwartungen. Und nach der Taufe habe ich gedacht, jetzt, wenn ich aus dem Wasser rauskomme, oh, da werde ich fliegen, mir wachsen die Flügel. Ich kriege einen Heiligenschein. Pitschnass bin ich gewesen. Und dann musste ich pitschnass sogar noch mit nassen Haaren in den Gottesdienst kommen. Raum, da wurden wir noch gesegnet. Das Wasser tropfte noch. Verstehst du? Das war gar kein angenehmes Gefühl. Aber nach der Taufe, ich habe einen Bund mit Gott gehabt. Einen Vertrag mit ihm. Und das hält bis heute, dieser Bund. Manchmal hat es ein bisschen gewackelt. Weil auf meiner Seite, auf der Seite Gottes. Es gab immer wieder mal Spannungen zwischen uns beiden. Aber ich lebe immer noch und freue mich guten Mutes. Halleluja. Die Taufe. Und ich möchte auch hinweisen, am Himmelfahrtstag, so Gott will, und wir leben am 29. Mai. 19 Uhr haben wir hier einen Gottesdienst. Ich werde über die Himmelfahrt sprechen. Aber bevor wir in den Himmel gehen, gehen wir zuerst mal ins Wasser. Die biblische Taufe durch Untertauchen. Wer also noch nicht getauft ist, der soll sich Gedanken machen. Lieber Gott, ist das für mich ein Weg? Und es ist ein Weg. Die Bibel sagt, tut Buße. Bekehrt euch und lasst sie sich ein jeglicher taufen. Jeder muss getauft werden. Wer nicht getauft ist, der kommt nicht in den Himmel. Denn es ist so wichtig, die Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Und das ist ein Vertrag, schwarz auf weiß, da steckst du ein. Und wenn der Teufel kommt und dich versucht und sagt, guck mal, das ist mein Tauftag. Dein Taufspruch ist nicht so wichtig, aber der Tauftag ist wichtig. Ich bin getauft, ich war dabei, als ich beerdigt wurde. Denn die Taufe ist mit Christus begraben werden und mit Christus auferstanden sein. Und dann, wenn das passiert, Geschwister, ich freue mich für den Himmelfahrtstag, dass wir gerade den Tag da erwischt haben, dann geht's gleich in den Himmel. Und das wäre das Schönste, was hier passieren könnte, aus dem Taufwasser raus, hin entrückt zu werden bei dem Herrn sein, alle Zeit und für immer. Aber das ist das Schöne dabei, ich darf jetzt wandeln im Himmel, denn du hast einen Vertrag mit Gott. Die Taufe ist ein Vertrag mit Gott. Und das solltest du machen. Und nicht nur ein Baby ist nur besprengt, der ist nur nass geworden ein bisschen, aber der ist nicht getauft. Wenn jetzt natürlich die Nase zugehalten wird, wie bei den Orthodoxen, ich habe drüben mal in der Kirche den Mazedonier die Kirche vermietet gehabt und die haben Taufgottesdienst gehabt. Ich habe gesagt, das möchte ich mal sehen, wie ihr die Leute tauft. Im Winter war das, das Eis war noch auf dem Wasser. Das Eis ist ein bisschen aufgebrochen und dann haben sie den Bengel da genommen, Nase zugehalten und in dieses kalte Wasser eingetaucht. Da hat der geschrien, aber das war Taufe. Taufe ist Untertauchen. Taufe ist Untertauchen. Und der hat geschrien, aber die Mutter hat schnell warm gewickelt und Schoppen gegeben, der war gleich beruhigt. Taufe ist Untertauchen, begraben werden und auferstehen. Ich sage das nur, ermutige, niemand zwinge ich. Ich werde auch niemand drängen. Ich werde nicht hingehen, so wie bei manchen Gemeinden der Fall ist, bei den Baptisten ganz besonders. Ja, du bist schon 10 Jahre hier und du wirst noch nicht getauft. Das muss dein Herzenswunsch sein, dein Bedürfnis. Wenn du Jesus richtig erlebt hast, Jesus begegnet bist, dann wirst du dieses Bedürfnis in dir spüren. Du, ich muss getauft werden. So wie dieser Kämmerer. Da ist Wasser. Was hindert's mich? Was hindert's mich, dass ich mich nicht taufen lassen muss? Es gibt kein Hindernis, kein Grund, nicht getauft zu werden. Ich wüsste nicht, ob es irgendeinen Grund gibt, nicht getauft zu werden. Deine Sturheit vielleicht. Deine Tradition. Ich habe Leute schon getauft, da hat jemand gesagt, wenn ich mich taufen lasse, meine Großmutter dreht sich im Grab um. Das ist, was interessiert deine Großmutter? Die Großmutter wäre froh und sagt, wehe, lass dich taufen. Lass dich taufen. Das ist, ich hätte es tun sollen und ich habe es nicht getan. Was glaubst du, die in der Ewigkeit sind, die warten und reiben schon sich die Hände. Endlich vielleicht kapieren sie, dass sie sich taufen lassen sollten. Ja, vielleicht die da drüben. Die, die es nicht gemacht haben, die haben was verpasst. Ich glaube nicht ans Fegefeuer. Aber ich weiß, dass das Leute warten, hätten wir bloß diese Möglichkeit wahrgenommen, hätte ich Gott gehorcht. Und die Taufe ist ein Gehorsamschritt. Kein Zwang. Es muss von Herzen kommen. Und dann geht es auch zum Herzen Gottes. Nebenbei. Himmelfahrttag, 19 Uhr. Wir werden eine tolle Zeit haben. Aber wir werden auch Gemeinschaft miteinander haben. Kuchen backen, Kekse. Und wir werden miteinander also auch die Zeit genießen. Einfach in der Gegenwart Gottes sein. Gibt es was Schöneres? Plan also, dabei zu sein an diesem Tag, wenn es irgendwie möglich ist. Lebe im Land der Fülle Gottes. Das Leben ist ein Geheimnis sowieso. Wir verfügen über unsere Vergangenheit nicht und verfügen über unsere Zukunft nicht. Hier, wie lebe ich richtig? Die unsichtbaren Welten umgeben mich. Unsichtbare Welten umgeben mich. Wie lebe ich jetzt richtig? Und das Wesentliche ist, dass ich begreife, was zählt drüben. Nicht in Amerika über einen Teich und nicht irgendwo hinter der chinesischen Mauer, sondern was zählt in der Ewigkeit? Was zählt bei Gott? Und dort ist das Wichtigste, dass du Gott gefällst, nicht den Menschen und nicht deiner Großmutter oder Großvater. Die Tage sprach ich also über Vergangenheit und Zukunft. Hört euch diese CDs an und hier spielt sich dein Leben ab. Wir verfügen über unser Gestern nicht und über morgen nicht, aber wir verfügen über jetzt. In diesem Augenblick, in den nächsten 5 Minuten, später kann ich auch nicht mehr darüber verfügen, über die nächsten 5 Minuten. Und da ist es, was ich denke, was ich sage. Gott wiegt unsere Worte. Deshalb, wir sollten nicht plappern wie die Heiden, wir sollen keine Narratei-Dinge, nur so aus Spaß. Der Teufel versteht keinen Spaß. Wir sollten, wenn wir reden, vernünftig reden oder Mund halten, uns nichts Negatives wünschen. Auch niemand anders was Negatives wünschen, ja, dass der Ball stirbt oder dass die Gemeinde verlässt, das sind alles teuflische Wünsche. Wir sollten beten, lieber Gott, hilf mir. Und eigentlich sollten wir für uns selber beten, bevor wir für andere beten. Und ich habe diese Tage auch gesagt, wie wichtig es ist, für sich selber zu ersorgen. Was nützt es? Du betest für die ganze Welt und du selbst erreichst das Ziel nicht. Lebe im Land der Fülle. Psalm 23, da gefällt mir ein Spruch, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts, gar nichts mangeln. Das ist, aber wie sieht das aus, wenn ich so die Christen anschaue, Portemonnaie ist leer, da fehlt eine ganze Menge, zu Hause, da klappt es nicht, gesundheitlich klappt es nicht, verstehst du, und auf so vielen Ebenen klappt es nicht, aber hier steht es, mir wird es nicht mangeln. Entweder lügt die Bibel, oder hat David sich was eingebildet und Gott was zugeschrieben, was gar nicht stimmt? Oder ist es wirklich Wahrheit und Realität? Mir wird nichts mangeln. Und die Voraussetzung ist gleich am Anfang. Der Herr ist mein Hirte. Sobald der Herr mein Hirte ist, wird mir nichts fehlen. Auch wenn ich kein Brot habe, keine Schuhe habe, keine Klamotten habe, kein Dach über dem Kopf habe, auch wenn ich ein Flüchtling bin, wenn ich irgendwo in großen Nöten bin, der Herr ist mein Hirte, meine Seele wird nichts mangeln. Und dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Der Teufel richtet immer unser Blick auf das, was fehlt. Ich habe kein Auto, ich habe kein Fahrrad, ich habe das nicht und jenes nicht. Weißt du, der Teufel zählt dir alles auf, was du alles gar nicht hast. Du hast kein Telefon, du hast kein Radio, du hast kein Fernseher. Verstehst? Und er zeigt dir alles, was dir fehlt, an materiellen Dingen. Aber was braucht der Mensch, um zu leben? Ja, die ganze Zeit esse ich nur Nudeln und Kartoffeln. Verstehst du? Ich möchte auch ganz was anderes mal jetzt. Verstehst du? Der Mangel. Mir wird nichts mangeln. Solange wir unsere Gedanken auf Mangel richten, werden wir Mangel fühlen. Wir sollen aufhören, auf Mangel zu schauen. Mir wird nichts mangeln. Basta, Punkt, aus. Amen. Der Herr ist mein Hirte. Weißt du, sobald du an Mangel denkst, da kommt zum einen das andere. Verstehst du? Du brauchst dies, du wünschst dir ein Pferd und brauchst einen Wagen, brauchst einen Flug. Und so brauchst du so viele andere Sachen. Weißt du, du wünschst das eine und da wünschst du dir so vieles anderes noch, was dazu gehört. Und du fühlst den Mangel. Du fühlst den Mangel. Und dann siehst du die anderen und der Teufel sagt, guck mal, die gehen dreimal im Jahr in Urlaub. Die verreisen, die genießen das Leben, die ziehen jeden Tag neue Klamotten an und was sie so alles machen. Und der Teufel zeigt dir die anderen Leute, die Situation der Leute und du kriegst Minderwertigkeitskomplexe. Mir wird nichts mangeln, sagt der Herr. Du musst dich nach den anderen Leuten nicht orientieren. Du musst dich nach dir selber orientieren und nach Gott. Sobald du anfängst an Mangel zu denken, wirst du Mangel haben. Und der Teufel wird Mangel in dir produzieren. Wir sind nichts, wir können nichts, wir werden nichts. Der Psalmist singt und jubelt, mir wird nichts mangeln. Lass uns zusammen alle miteinander ganz laut sagen, wir stehen dazu auf. Ich denke, das ist das Beste. Lass uns laut vor dem Herrn proklamieren, mir wird nichts mangeln. Noch einmal, mir wird nichts mangeln. Und noch einmal, mir wird nichts mangeln. Amen. Nichts, gar nichts. Schau auf die Fülle Gottes, auf sein Reichtum. Der Herr ist mein Hirte. Er führt mich zum frischen Wasser. Er weidet mich auf eine grüne Aue. Er beschützt mich von allen Seiten. Schau, die Lösungen Gottes, die liegen alle parat. David preist über seinen Mangel den Herrn. Preise Gott über deinen Mangel. Schau nicht auf deinen Mangel, sondern sag, oh Gott, wie groß bist du, wie reich bist du, wie mächtig bist du, wie stark bist du. Wie kommt man dazu? Wie komme ich dazu, dass ich Gott preise? Mir fehlt auch eine ganze Menge noch. In Johannes 10, Vers 9 und folgende Verse sagt Jesus, ich allein bin die Tür zu Gott. Ich allein bin die Tür zu diesem guten Hirten. Nicht der Arzt, nicht der Professor, nicht irgendwie ein lieber, netter Mensch. Nein, ich allein bin die Tür zu Gott. Wenn du das begreifst und wenn du versuchst, zu Gott nicht durch die Taufe, ist wichtig, nicht durch die Taufe zu Gott zu kommen und nicht durch die Gemeinde gehen zu Gott zu kommen, sondern durch Jesus kommen wir zu Gott. Das andere ist nur ein Nebeneffekt. Ich allein bin die Tür zu Gott, zu allem, was du brauchst. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, das ist der Herr, ist mein Hirte. Du wirst nicht evangelisch, katholisch oder pfingstlerisch geboren. Das muss der Herr dich reinlassen, der Herr muss dich reinziehen. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Und er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird eine saftige grüne Weide finden. Das ist für die Schafe was. Er wird eine saftige grüne Weide finden. Da kannst du dich laben. Wer durch die Tür kommt, der Dieb aber kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und der hinterlässt immer Mangel. Der Dieb, der Mietling, der dir was zuredet, was einredet, der kommt nur, um zu stehlen und zurückbleibt Mangel. Leere Hände, leeres Herz, leerer Kopf. Dann weiter. Ich aber bringe Leben und dies in Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Und genau das ist, wozu ich dich einladen möchte. Fang an, auf der Weide Gottes zu weiden. Und was so eine Weide ist, weißt du, so ein Schäfer, der ist nicht immer auf dem gleichen Platz. Da geht es von Weideplatz zu Weideplatz. Das eine ist abgegrast, es geht wieder weiter, wir grasen weiter. Es gibt so viel wunderbare Geschmäcker und Gott hat für jeden Geschmack etwas. Ich bin der gute Hirte. Von diesem Hirten, dieser Weide und so weiter spricht der David, weil er ja auch ein Hirte war. Und bei dieser Herde, da ist Verteidigung da, da ist Schutz da. Da kommt der Löwe, da kommt der Wolf, da kommt der Bär oder der Luchs. Und er möchte dich zerstören, zerreißen, aber der Herr ist mein Schutz. Er passt auf. Natürlich, er hat auch Schäferhunde. Und die Schäferhunde tun auch das Seite. Die Schäferhunde jagen die Wölfe weg. Wenn du Jesus richtig begreifst und richtig verstehst und richtig in Jesus bist, das ist mir so wichtig, in Jesus sein. Nicht nur, ich heiße Christ. Du kannst Schneider heißen, kannst Metzger heißen, aber davon hast du vielleicht keine Ahnung. Von den ganzen Berufen. Du musst Kind Gottes werden. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und wir sprachen dieser Tage über lebendige Hoffnung, diese Wiedergeburt. Das kannst du nicht machen, das kann niemand machen. Das muss der Heilige Geist machen, diese Wiedergeburt. Plötzlich, aha, meine Sünden sind vergeben. Du bist durch die Tür eingegangen. Wenn du Jesus richtig begreifst und verstehst, dann führst du ein reich erfülltes Leben, ein gesegnetes Leben. Und da musst du niemand sagen, und so, ich bin ein Christ. Da sieht man, dass du ein Christ bist, weil es dir gut geht. Weil du dich gut fühlst. Weil du keine Schuldkomplexe mehr hast. Deine Schuldgefühle, die sind ausgelöscht. Meine Sünden sind ins Meer geworfen, wo es am tiefsten ist. Das ist nämlich, was dich frei macht und glücklich macht. Wenn du richtig Jesus begreifst, führst du ein glückliches Leben. Ein gesegnetes Leben auf dieser Welt. Weißt du, das erste Wunder Jesu, das passierte in Kanaan, im Johannesevangelium, und das war eine Mangelbehebung. Ihnen geht der Wein aus. Weißt du, der Teufel sorgt dafür, dass dir der Wein ausgeht, dass dir die Freude ausgeht, die Freude am Herrn. Oh, ich habe heute keine Lust mehr. Ich gehe nach Hause. Da steht, nein, der Herr Jesus vermehrt Wasser oder verwandelt Wasser in Wein, eine Mangelbehebung. Und das ganze christliche Leben, wenn du mit dem Heiland richtig wandelst und lebst, ist eine ständige, permanente Mangelbehebung in deinem Leben. Da ein Mangel, dort ein Mangel, hier ein Mangel. Lauter Mängel. Wenn du dich anschaust, meine Bibel sagt, und er wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Halleluja. In Johannes Evangelium, Kapitel 6, nur kleine Passage, Vers 5. Johannes 6, Vers 5. Dann sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Und da kommen die Jünger, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute Essen kriegen können? Wo sollen wir Brot kaufen? Jesus sagt, das braucht ihr gar nicht. Brot einkaufen und Brot backen und Brot kneten und was weiß ich, wie man Brot alles macht. Hört auf mit eurer Bäckerei. Wo sollen wir Brot kaufen? Die Speisung der 5000 oder der 4000 in einer anderen Passage, anderes Wunder, das ist nichts anderes wie eine Mangelbehebung. Gott will in deinem Leben deine Mängel beheben. Aber das musst du lernen. Ja, wir haben nur 280 Denare in der Kasse. Also, das ist nicht viel. Was ist das für? Da kannst du nicht für 5000 Leute Brot kaufen. Der Herr sagt, sucht, vielleicht ist irgendjemand, der an Wunder glaubt. Und du siehst, da war ein Junge mit 5 Broten und 2 Fischen. Und der wurde gebraucht. Gott braucht nicht die Masse. Gott braucht nicht die Menge. Gott braucht nur Leute, die willig, gehorsam und freudig sind. Hier, Heiland, das ist für dich. Und dieser Junge gibt das Brot dem Meister und der Meister bricht's und Tausende werden gespeist. Ich habe diese Woche auch noch etwas gesagt. Ich muss für manche wiederholen, manche Predigten, weil die nicht da waren oder die hören nicht im Internet nach. Weißt du, Gott segnet uns, wenn die Ordnung da ist. 50, 50, 50, 50, so in Reih und Glied müssen dich hinsetzen. Und dann fängt an, Gott zu segnen, wenn Ordnung da ist. Gott segnet keine Chaoten. Gott segnet keine Verrückten. Und Gott segnet nicht Wilde. Gott segnet erst, wenn die Ordnung, die göttliche Ordnung da ist. 50, 50, 50, so ist Quadrat immer. Die müssen da sitzen, damit es auch leichter und schneller bedient wird alles. Stell dir mal vor, dann, der eine kriegt zu viel und der andere kriegt gar nichts. Gott hat einen Plan für unser Leben. Wie lebt man ein erfülltes Leben? Also, wo sollen wir so viel Brot nehmen? Wie wird dieser Mangel behoben? Am Ostermorgen. Auch wieder so eine Mangelbehebung. Da gehen die Frauen mit Salböl in der Tasche, gehen sie zum Grab, wir wollen den Meister salben. Und unterwegs haben sie ein Problem. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Und ich sage euch ein Geheimnis, meine lieben Geschwister, wir sollen uns nicht so viel Gedanken machen, wer wird das tun und wie wird das gehen und wie wird das passieren. Überlass es alles Gott. Geh deinen Weg. Geh geradeaus deinen Weg. Und die gehen zum Grab. Die dachten, die Wachen wären noch da, vielleicht können die uns helfen. Von wegen, du brauchst keine Hilfe von der Armee, brauchst keine Hilfe von irgendwelchen Helfer. Du brauchst nur die Hilfe Gottes. Und während sie hingingen, plötzlich, das gibt's doch nicht. Der Engel sitzt auf dem weggewälzten Stein. Deine Probleme werden sich lösen. Du lebst im Land der Fülle, wenn du anfängst, das zu tun, was Gott will, dass du tust. Geh auf dein Problem zu und lauf dein Problem nicht weg. So löst man Probleme. Drück dich nicht, geh zu und sag, das wird schon irgendwie passieren. Vielleicht kommt der Specht. Und öffnet mir die Gruft. Ist vollkommen egal, wie das passiert. Bei Gott sind Wunder kein Problem. Und da geschah ein Erdbeben und dieser Stein hat sich selbst weggewälzt und der Herr kam raus. Nur nebenbei, Mangelbehebung. Gott will Mängel in deinem Leben beheben, Bruder, Schwester. Gott will das gute Teil, dass du das bekommst. Und er will das gute Teil dir geben. Das beste Stück Land, Jakob, kriegst du in Ägypten. Du kannst ja aussuchen, wo du wohnen willst. Stell mal sowas vor. Da ist Entfaltungsfreiheit, Entwicklungsfreiheit. Das beste Stück des Landes gehört dir. Du entscheidest, wo du wohnst und wie es dir geht. Und das Beste sollte dir nicht genommen werden. Weißt du, da kommen Leute und sagen, sag's der Maria, dass sie aufsteht und in die Küche geht. Und was sagt Jesus zu ihr? Sie hat das gute Teil erwählt, das soll von ihr nicht genommen werden. Lasst die Leute doch kritisieren, so viel sie wollen. Lasst sie läppern und pläppern und plappern, so viel sie wollen. Das gute Teil soll nicht von ihr genommen werden. Bei Jesus bist du sehr reich. Auch wenn du nichts hast. Und der Herr Jesus hat nichts gehabt, außer nur eine Jacke oder einen Mantel, so einen Umhang. Aus einem Stück gewebt. Was er gehabt hat, hat er Gutes gehabt, aber der hat nicht viel gehabt. Aber der war reich. Obwohl er göttlicher Gestalt war, ist er arm geworden, unsertwegen. Jesus ist reich und die ihm nachfolgen, sind auch reich. Aber die haben nichts. Wenn Jesus seine Leute ausschickt, auch gestern habe ich darüber gesprochen, da hat er gesagt, nehmt nicht zwei Mäntel mit, nehmt nicht zwei Paar Schuhe mit, nehmt nicht zwei Stöcke mit, ihr sollt nichts mitnehmen. Es wird euch im richtigen Augenblick gegeben, wenn es braucht. Immer just in time. Das ist, wie Gott wirkt. In der Seligpreisung heißt es einmal, weißt, die Jünger Jesu waren eigentlich so arm wie die Kirchenmäuse. Aber dort heißt es, selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Kannst du es vorstellen? Mir wird nichts mangeln, hat David gesungen. Und die geistlich Armen, nicht nur die Armen im Materiellen, um das geht es nicht. Es geht um die geistlich Armen. Denen gehört das Himmelreich, die immer vom Erbarmen Gottes leben, von der Gnade Gottes leben, von der Güte Gottes leben. Denen gehört das Himmelreich. Weißt du, was das heißt? Denen gehört das Universum. Und Gott sagt, mein ist Gold und Silber. Denen gehört das Himmelreich. Nicht das, was du hier anfassen kannst. Oder das schon irgendjemand betastet hat und schon sagt, das ist meins. Dir gehört das Himmelreich. Denen gehört das Himmelreich. Das Jenseits. Denen gehört die unsichtbare Welt. Und das ist unermesslich. Galaxien. Milliarden von Sternen und Planeten sind da. Und denen gehört das Himmelreich. Selig sind die geistlich Armen, die immer ihre Bedürftigkeit erkennen. Ich brauche den Heiland, ich brauche den Heiland. Ich muss ihn haben. Jesus, ja, ich brauche dich. Weißt du, was das heißt? Diese geistlich Armen sind Gottesmenschen, die alles besitzen. Die haben nichts und die haben doch alles. Verrückt. Aber das musst du verstehen, was das ist. Nichts haben und doch alles haben. Die Gesegneten besitzen alles, was man nicht für Geld in dieser Welt kaufen kann. Und sich nicht, weißt du, mit Geld kann man sich vieles leisten, aber doch das Wesentliche nicht. Du kannst Sex kaufen, aber keine Liebe. Frieden kann man nicht kaufen. Glück kann man nicht kaufen. Kannst mal gewinnen im Lotto, aber das verfliegt ganz schnell. Aber die Gesegneten, die haben das, was man nicht in dieser Welt kaufen kann. Was hat Jesus einmal gesagt? Du sollst nach dem Reich Gottes trachten und du schadest deiner Seele, wenn du die Welt gewinnst und denkst, in dieser Welt ein Batzen Gold, das würde mich glücklich machen, von wegen. Du brauchst mehr als Gold und Silber, um glücklich zu sein. Die meisten denken, man ist reich nur, wenn Geld hat. Aber niemand lebt davon, wenn er viel Geld hat, wenn er materiellen Besitz besitzt. Das sind arme Hunde für mich, für die Ewigkeit gesehen. Weißt du, die gehen in die Ewigkeit und sind Habenichtse. Das sind die Reichen dieser Welt, die so protzen, egal wie sie heißen, wo sie leben, wie viele Milliarden sie haben oder Billionen. Das sind arme Hunde. Schau mal den reichen Mann in der Bibel im Gleichnis Jesu und den armen Lazarus. Schau doch diese zwei Leute an. Ich leide Pein, schreit er. Ich leide Pein. Ich habe nichts für die Ewigkeit vorgesorgt. Da drüben hat er nichts, hier hat er alles gehabt und drüben hat er nichts. Bismarck hat einmal gesagt, arm sind die Leute, die nur Geld haben. Und sonst nichts. Die nur Geld haben. Vergiss die Reichen. Bedauere sie und sagen, ihr seid arme Tropfen. Elende Hunde seid ihr. Ihr wollt nur euch am Knochen festhalten, aber das macht euch nicht glücklich, da ist kein Fleisch. Und schau den armen Lazarus an. Lazarus heißt der Gottvertraute. Der lebte von den Brosamen, die von dem Tisch des Reichen fielen. Hunde leckten seine Wunden. Und die Rollen wurden an einem Tag vertauscht. Und das ganze Gold ist wertlos. Wenn ich dann in der Bibel lese, das neue Jerusalem, die Straßen werden aus Gold gepflastert. Kannst du es vorstellen? Gold wird dort als Pflastersteine verwendet. Das wird die Herrlichkeit dieser Welt sein. Wo die Reichen, wenn dann sich die Dinge ändern, die Reichen werden arm und die Armen werden reich. Selig sind die geistlich Armen. So wie dieser Lazarus, der Gott vertraut. Es wird noch anders kommen. Gott wird die Wende in meinem Leben führen. Warte mal ab. Warte mal ab, du Reicher. In der Offenbarung lesen wir, lies mal die paar letzten Kapitel der Offenbarung, was mit den Reichen alles passiert ist, mit den Kaufleuten, mit den Millionären. Die weinen. Unser Geschäft ist futsch. Guck mal, wie die Reichen klagen. Und da kommt ein Crash, meine Lieben. Wir stehen kurz davor wahrscheinlich. Verstehst du? Und wo werden dann diese Millionäre hinkommen? Wo ist mein Geld geblieben? Über Nacht ein Bettler. Und dann springen sie aus dem Fenster. Was wir heute hier haben, wir werden nichts behalten. Lass uns nur darüber nachdenken. Wir werden nichts behalten. Weder unsere Gesundheit noch unsere Krankheit. Mach doch gar nicht so rum, meine Gesundheit und meine Krankheit. Vergiss es, du wirst nichts behalten. Weder die Gesundheit noch die Krankheit. Pfeif da drauf. Du wirst deine Stärke nicht behalten, aber auch deine Schwäche nicht behalten. Wenn du diese Erde verlässt, wirst du von diesen Dingen nichts mitnehmen. Auch deine Schönheit. Kannst dich pudern und frisieren und machen. Du gehst in die Ewigkeit und nimmst weder deine Schönheit noch deine Hässlichkeit mit. Das bleibt alles hier. Und für was hast du das alles getan? Deine Seele ist arm geblieben. Das hast du vergessen zu versorgen. Dein Erfolg oder dein Versagen, das nimmst du nicht mit. Deshalb, ich möchte euch Trost zurufen, auch wenn du versagst, Niederlagen hast, Schwierigkeiten hast. Weißt du, den Erfolgreichen muss ich nicht predigen, Erfolg. Aber ich muss den Armen sagen, den Mühseligen, den Beladenen, du, bei Gott gibt es noch eine Ruhe wie deine Mühsal. Hier vergeht alles, ist alles der Vergänglichkeit unterworfen. Nur in der Gegenwart Gottes ist die Fülle. Nur in der Gegenwart Gottes ist die Fülle. Psalm 16, Vers 11, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt, der zur Fülle führt. Du zeigst mir den Weg. Und Gott möge dir und mir und uns den Weg heute Morgen zeigen, wie wir zur Fülle hinkommen. Du zeigst mir den Weg zum Leben, zum überfließenden Leben, glücklichen Leben. Da heißt es, du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Hier fängt schon das wahre Leben an. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich hab Gott, der hat die Scheckkarte. Der hat das Geld. Ich lebe auf seine Kosten. Du beschenkst mich mit Freude. Und dann heißt es weiter, ich kann mein Glück nicht fassen, nie hört es auf. Hör diesen Psalmisten, wie der singt. Du zeigst mir den Weg zum Leben, du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir, ich kann mein Glück nicht fassen. Unerklärlich. Nie hört es auf, mein Glück. Verstehen wir, worum es geht? Dann siehst du nicht mehr traurig und mühselig und sagst, ich habe nichts. Wenn du wüsstest, wie reich du in Christus bist, würdest du heute Purzelbäume schlagen. Ich bin der glücklichste Mensch in Jesus Christus. Oder da heißt es in einer anderen Übersetzung, in deiner Anwesenheit ist Fülle. In deiner Anwesenheit ist Fülle. Gott, wo du anwesend bist, ist Fülle. Das ist alles. Gott muss nur ein Wort sprechen. Gott muss nur hingucken, nur mit den Augen blinzeln und schon passiert es. Werde dir bewusst, der Gegenwart Gottes, wo du anwesend bist, ist Fülle. Und wo du nicht anwesend bist, ist Tod im Topf. In der Anwesenheit Gottes hast du alles, was du brauchst. Geistig, körperlich, emotionell. In der Gegenwart Gottes hast du alles, was du brauchst. In 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3 sagt der Apostel, Gott hat uns alles geschenkt. Ist das nicht schön? Gott hat uns alles geschenkt. Wir leben als Beschenkte. Du hast uns alles geschenkt, was wir brauchen zu einem Leben, das Gott gefällt. Du hast uns alles geschenkt. Weißt du, das Leben, das du lebst, gefällt Gott gar nicht. Lass mir sagen. Verstehst du? Du frisst die armen Leute auf. Weißt du, wir kaufen Kleider bei Kick und was weiß ich wo, wo die armen Leute für Apfel und Ei, nicht aber für das, gearbeitet haben. Weißt du, an unseren Klamotten klebt Blut, wenn wir genau hingucken. Natürlich regen sich welche auf, aber du kannst nichts machen. Weißt du, da frisst einer den anderen auf, das ist die Geschichte. Aber du brauchst zum Leben viel mehr als nur billige Klamotten. Irgendwo in Bangladesch, China oder sonst wo hergestellt. Durch Kinderarbeit womöglich noch dazu. So, was wir brauchen zu einem gottseligen Leben. Gottseliges Leben ist mehr als das Irdische, was du siehst, was du vor Augen hast. Viel mehr. Denn wir haben ihn kennengelernt, heißt es weiter hier. Er hat uns in seiner Macht und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Wir haben alles, was wir brauchen. Und überleg dir, was braucht ein Mensch, um zu leben? Tolstoi erzählt eine ganz tolle Geschichte. Wie viel Erde braucht der Mensch? Da ist der eine, der alles umwandert, bis die Sonne umgeht, da irgendwo in Kasachstan und sagt, das muss ich auch noch mitnehmen und das muss ich auch noch mitnehmen. Und dann nimmt er das mit und haut hier einen Flock rein und da einen Flock rein und diese Scheichs, die sitzen da und da, ein dummer Kerl, der denkt, der kann das alles noch mitkaufen und abkaufen. Die haben gesagt, also das ganze Land, das du umwanderst, bevor die Sonne untergeht, das gehört dir. Und der Kerl rennt, das nehme ich noch mit und das nehme ich noch mit und das nehme ich noch mit und das nehme ich noch mit. Und dann kommt er ans Ziel und hat gerade den Pflock in der Hand, wo er noch den letzten Pflock einschlagen möchte und sein Herz setzt aus, ist tot. Und dann sagen die Leute dort, wie viel Erde braucht der Mensch? Nur so viel, 1,80 Meter. Mehr braucht er nicht, das reicht vollkommen aus. Wie viel Erde braucht der Mensch? Wir arbeiten und denken, wir können uns was erarbeiten, was verdienen. Und wir denken, wir müssen Steuer bezahlen, dann ist was wertvoll. Und der Herr Jesus bietet es umsonst. Alle seine Segnungen bietet er umsonst und sagt, nimm's, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Hier im Leben fischen wir vergeblich ganze Nächte, ganze Monate, ganze Jahre und haben nichts gefangen. So wie jener, da auch wieder so ein Schriftsteller in der Geschichte, der erdacht hat, ich will endlich mal einen großen Fisch fangen. Und da angelt. Und dann beißt so ein riesiger Walfisch an. Und dann versucht er nach Hause zu schleppen in sein Boot und da kommen die Haie. Und als er dann im Hafen ankommt, bringt er nur noch ein Skelett mit. Da wurde alles schon abgefressen. Und genau so ist es in deinem Leben, wenn du ehrlich bist. Da gibt es so viele Räuber, die das alles abnagen und abfressen. Was bleibt, wenn du diesen Planeten verlässt? Was bleibt? Die ganze Nacht gefischt und dann erleben wir die Geschichte mit Petrus. Lebe im Land der Fülle ist meine Botschaft. Lebe ein anderes Leben. Petrus hat sein Boot dem Heiland zur Verfügung gestellt, damit der Heiland vom Wasser aus predigen kann dort am See Genezareth. Und er selbst ist zu kurz gekommen. Die ganze Nacht hat er gefischt und nichts gefangen. Nächte durchgearbeitet, durchgekämpft, nichts gefangen. Und dann sagt der Herr Jesus, Petrus, fahr raus auf mitten vom See und wirf deine Netze aus. Und dann macht er einen großen Fang. Weißt du, wenn du Gott dienst, wird Gott für dich arbeiten. Und du wirst nicht zu kurz kommen. Du wirst nicht zu kurz kommen. Und dann wirft er sein Netz aus und sagt, unwahrscheinlich, also unmöglich, was da passiert. Die ganzen Fische sind für mich dort reserviert. Die warten nur, dass ich komme und mein Netz auswerfe. Auf dich warten Wunder Gottes. Diene Gott zuerst. Und Gott wird dir dienen. Mit einem ganzen Schwarm von Fischen. 153 Fische hat er dort gefangen. Das ist viel. Diese Petrusfische. Diese Fische, uns ist alles bereits geschenkt, sagt uns die Bibel. Lass uns also nicht so spießbürgerlich, kleinkariert sein. Lass uns Gott dienen, großzügig sein. In unserem Leben, das Leben geht so vorbei. Was schuldest du mir? Ach, runden wir auf nach oben. Verstehst du? Runde auf nach oben. Sei nicht so kleinlich. Du nimmst sowieso nichts mit. Uns ist alles geschenkt. Und dann gehorchst du dem Wort Gottes und der Heiland sagt, jetzt, du hast für mich gearbeitet, jetzt arbeite ich für dich. Auf mein Wort hin, wirf die Netze aus. Glaub's doch, hör nicht auf deine Gefühle. Glaub meinem Wort und das ist im Glauben leben, nicht im Schauen. Viele Leute, die gucken nur, was ist wie Zeit, wo kann man die Fische fangen. Weißt du, du kannst das ganze rationelle Denken vergessen. Hör auf die Stimme Gottes, auf dieses Rema, auf dein Wort hin. Sagt Petrus. So, dir ist alles geschenkt. Kolosser Kapitel 2, Vers 9. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Nicht in Judentum, nicht ins Gesetz und nicht in irgendwelche Theologie. Nein, nur in Jesus ist Gott zu finden. Ich bin die Tür. Denn in ihm lebt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, in Jesus. Und wenn du durch Jesus durchgehst, bist du bei Gott. Beim Heiligen Geist, in der Herrlichkeit, am Thron Gottes. Deshalb lebt Gott in euch, dann seid ihr mit Christus, wenn Christus in euch lebt, dann seid ihr mit Gott und Christus verbunden. Und das ist so wichtig, dass wir die Verbindung mit oben haben. Er hat dem Tod die Macht genommen. Und das ist der größte Räuber, den wir überhaupt haben, der Tod. Jetzt schleppen wir unser Fisch wieder zurück in den Hafen, verstehst du, und dieser Hai, und er kann schlagen und wehren. Verstehst du, kennst du diese Geschichte? Du musst mal nachlesen. Und nur noch ein Gerippe bringst du nach Hause. Das ist alles. Ein Gerippe. Jesus hat dem Tod die Macht genommen, die Vergänglichkeit entmachtet. Unsere Verbindung mit Jesus macht unser Leben wertvoll, ewig, reich und wertvoll. Unser Leben mit Jesus. Deshalb fang an, dieses Leben zu leben. Da wird dir alles andere, was du brauchst, zufallen. Plötzlich ruft dich jemand an. Kannst du bei mir vorbeikommen, das und das machen? Und schon hast du Geschäft. Weißt du, plötzlich passieren Dinge, auf die du gar nicht erwartet hast. Oder plötzlich gehst du vorbei und sagst, heute Sonderangebot für das und das. Und dann kannst du gleich einkaufen. Das hast du schon lange dir gewünscht. Und wolltest schon lange haben. Aber das ist dreimal zu teuer. Der Herr ist es. Denn plötzlich an dem Tag, wo du es kaufen willst, purzeln die Preise. Ich weiß nicht, ob du sowas schon erlebt hast, aber sowas gibt es anscheinend. In Kolosser Kapitel 2, Vers 9, wenn ich da lese, in dir, Jesus, ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig zum Greifen. Und du musst nicht kämpfen und ringen und sagen, ich versuche es, ich bemühe mich. Deine Bemühungen, die kannst du dir sparen für was anderes. Und ich komme nachher auf einen Punkt zu sprechen, um Gott zu loben und zu preisen. Da kannst du deine Bemühungen opfern und hingeben. Aber Gott sagt, ich will für dich sorgen. Ich will deine Schritte lenken. Jesus lag im Grab von Josef von Arimathäa, hat seinen Platz eingenommen. Weißt du, und der Herr Jesus möchte deinen Platz einnehmen, da wo du dich abmühst, wo du nicht weiterkommst, wo du es nicht weiter schaffst. Er will deinen Platz einnehmen in deinen Sorgen. Du denkst die ganze Zeit, wer soll das bezahlen, wer soll das bezahlen, wer soll das bezahlen. Er will den Platz in deinen Krankheiten einnehmen. Er will den Platz in deinen Nöten einnehmen, den Platz in deinen Schmerzen einnehmen. Nicht nur im Grab von Josef von Arimathäa. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 31 und folgende Versen: Du musst dir keine Sorgen machen über Kleidung, Nahrung. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Gott kennt deine Bedürfnisse. Aber wir leben manchmal, und Geschwister, lasst uns ganz ehrlich sein, wir leben weit über unsere Bedürfnisse, alle miteinander. Auch wenn du Hartz IV empfängst und Rente empfängst und Sozialhilfeempfänger bist. Wir leben alle über unsere Verhältnisse, mehr als wir brauchen. Entrümpel mal dein Leben und schau, was alles noch raus kann und worauf du verzichten kannst. Macht euch keine Sorgen. Jesus verspricht uns, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Macht euch keine Sorge, euer himmlischer Vater weiß. Und ich habe so viele Beispiele in der Bibel, und ich nehme ausschließlich die Bibel heute Morgen zu Rate. Da habe ich so viele Beispiele, wo Gott die Menschen versorgt haben, wo sie nichts hatten. Nur etwas Öl und etwas Mehl oder leere Gefäße. Wir haben nur noch ein bisschen Öl. Und dann sagt der Herr oder dieser Prophet, bringt die leeren Gefäße und deren nicht wenige, sammelt die ganze Ortschaft ein, alle leeren Gefäße. Und alle hatten leere Gefäße. Und dann bringen sie die leeren Gefäße, stellen hin. Der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür. Und dann sagt der Prophet, schließ die Tür zu, du und deine zwei Buben, geht rein und das Wunder wird passieren. Und dann gießen sie von ein, das bisschen Öl, das sie noch haben, gießen sie auf Gefäß für Gefäß. Und am Schluss sind keine Gefäße mehr. Ich weiß nicht, wie viele Gefäße sie hatten, 500 vielleicht oder 50. Egal, auch wenn sie 5000 Gefäße gehabt hätten, alle 5000 Gefäße wären voll geworden. Bringt die leeren Gefäße und deren nicht wenige. Wir sind manchmal so kleinkariert. Aber kann Gott überhaupt ein Wunder tun? Weiß ich gar nicht. Vielleicht 5 Gefäße kann er schon vielleicht füllen. Nein, Gott kann 50 Gefäße, 500 Gefäße oder 5000 Gefäße füllen. Das ist für ihn kein Problem. Unser Glaube begrenzt Gott. Deshalb begrenzt deinen Gott nicht heute Morgen. Lebe im Land der Fülle. Fang an, überdimensionell zu denken. Mein Gott kann. Bei meinem Gott ist alles möglich. Sorg dich nicht. Und diese Gefäße wurden alle voll. Gott will deinen Mangel ausfüllen. Und Gott will, dass seine Kinder keinen Mangel haben. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Jetzt nimm das Öl, das du da vermehrt hast, und verkaufe es und bezahle deine Schulden. Weißt du, Gott kann auf diese mysteriöse Art und Weise helfen, dass du deine Schulden bezahlst. Über Nacht. Ich habe hier jemanden gehabt, vor 2-3 Jahren. Diese Person, die konnte nicht mal Fahrgeld bezahlen. Dann hat sie hier vorne gebetet und wir haben hier vorne gebetet und habe gesagt, lieber Gott, guck mal, diese Schwester kann nicht mal im Gottesdienst kommen, weil sie nicht mal Fahrgeld hat. Und sie hat überhaupt nicht Hoffnung gehabt, dass irgendwas passiert. Plötzlich ruft jemand an, sind Sie die und die? Ja, Sie haben 4000 Euro geerbt. Verstehst du? Und dann konnte sie ihre Schulden bezahlen und sie konnte wieder in die Gemeinde kommen. Bei Gott ist es möglich, dass plötzlich jemand deinen Namen im Testament einsetzt und du erbst. Gut, wir haben nicht den Onkel Sam mehr in Amerika, die sind selber bald pleite. Aber Gott hat Wege und Mittel, wie er dir helfen kann. Und von dem Rest lebt ihr jetzt, ihr drei. Weißt du, Gott kann sorgen, dass du sogar gut ausgesorgt hast. Er will, dass wir als Freie leben, nicht als Sklaven oder Gefangene oder Abhängige. Weißt du, Gefangene werden immer nur mit Wasser und Brot abgespeist. Ganz billig, oder Wassersuppe. Gott hat sein Volk rausgeführt, damit sie in ein Land kommen, wo Milch und Honig fließt. Immer wieder wird das gesagt. Aber Gott sagt auch gleichzeitig in 5. Buch Mose und 30 und 28, er sagt, wenn ihr Gott nicht gehorcht, wenn ihr nicht auf die innere Stimme hört, nicht nur auf die Bibel, damals hatten sie noch keine Bibel, aber auf die innere Stimme, wenn ihr auf das Rema-Wort nicht hört, das Land wird euch ausspucken. Es ist so wichtig, dass wir auf die Stimme Gottes hören, was der Geist zu sagen hat. Deshalb in der Offenbarung 7-mal an die Gemeinden, was der Geist hat, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat, was der Geist Gottes dir und mir zu sagen hat. So lebt man im Land der Fülle, wo Milch und Honig fließt. Das Land wird euch ausspucken, weil sie nicht entsprechend gelebt haben, wie Gott es gesagt hat, wie Gott es vorgenommen hat. Nicht nach der Betriebsanleitung und Betriebsanweisung Gottes. Sie haben was anderes getan, sie haben da anderen Göttern gedient, um das goldene Kalb getanzt. Materialismus angebetet, weil sie nicht die Anweisungen Gottes beachtet haben. Es war der Wille Gottes, dass sie glücklich sind, gesegnet sind, dass der Segen sie übernimmt. So heißt es, der Segen wird euch übernehmen, wie eine Welle. Sie wird euch übernehmen und davontragen. Das ist, was Gott vorhat mit seinen Kindern, mit seiner Gemeinde. Der Segen wird euch übernehmen und sie sollen mehr haben als genug. Mehr haben als genug. Ein Gefangener, der hat gerade Wasser und Brot, dem reicht's aus, dass er nicht verhungert und ohnmächtig wird. Als die Kinder Israel in der Wüste waren, als sie Gott folgten, hatten sie genug. Weißt du, jeden Morgen mussten sie ihren Manna lesen, da war immer frisches Brot da. Warum? Weil sie in der Wüste keine Speicher, kein Lagerhaus hatten, keinen Kühlschrank hatten. Deshalb ist es schnell verdorben, wenn sie viel länger gesammelt haben. Gott hat für den Tag für sie gesorgt. In der Wüste. Und du darfst auch hier in dieser Welt rechnen, dass Gott für den Tag sorgt, was du brauchst. Immer aktuell, up to date. Und du kriegst alles, was du brauchst. Glaub mir. Wenn ich euch anschaue, wir sind alle gut ernährt, gut angezogen. Uns geht eigentlich einigermaßen gut, wenn wir uns so angucken. Naja, ich könnte ein bisschen mehr haben. Weißt du, sie konnten nicht speichern. Und Gott weiß, dass wir hier von dieser Welt nichts mitnehmen können. Deshalb gibt er uns immer für den Tag. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Sie hatten genug, aber nicht mehr. Und Gott will, dass wir mehr haben als genug oder ausreichend. Gott will unsere Bedürfnisse, dass sie erfüllt werden, dass wir in Hülle und Fülle haben und nicht nur grad, es reicht grad aus, dass ich den Tag überlebe. Sie waren nicht wohlhabend, sie hatten nicht den Wohlstand, den sie haben sollten, weil sie diese Lagerhäuser nicht hatten, diese Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Weißt du, sie waren unterwegs, da kannst du nicht ganz in den Karren mitschleppen, von Ost nach West. Und solange wir in dieser Welt sind, sind wir auch Gefangene. Und Gott verspricht uns, unsere Bedürfnisse zu decken. Unsere Bedürfnisse. Und erst wenn wir anfangen, für Gott zu leben, werden wir mehr bekommen, als unsere Bedürfnisse sind. Damit wir auch noch den anderen helfen können. Damit wir auch noch anderen Brot geben können. Damit wir auch noch anderen dienen können. Damit wir noch andere unterstützen können. Überfließendes. Ein überfließendes Leben ist, wenn du zu viel hast. Wenn du es nicht auffassen kannst, wenn es nicht mehr in dein Gefäß reinkommt. Wenn es überläuft, das läuft jetzt noch nicht rüber. Aber es muss überlaufen. Wenn wir Gott dienen, haben wir mehr als genug Geschwister. Und es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Was das auch immer heißt. Wir haben mehr, wenn wir mit anderen teilen. Verstehst? Wir haben mehr, wenn wir mit anderen teilen. Ich möchte dich dahin führen, was es ist, zu teilen. Das Brot zu brechen. Jesus brach das Brot und da wurden Tausende satt. Und sonst wären nur 5 Leute satt geworden. Aber so sind jetzt 5000 satt geworden, weil es gebrochen wurde. Und alles, was nicht gebrochen wird, das vergeht. Da werden Menschen nicht satt und Gott segnet nur das Gebrochene. Und ich denke noch an die Witwe in Sarepta. Sie hatte Mehl und Öl. Das hat gerade für sie beiden gereicht, für den Jungen. Zum Sterben hat es gerade gereicht. Sie haben gerade genug gehabt für heute. Gerade zum Sterben. Und dann kommt der Elia vorbei und sagt, was machst du da? Ich sammle Holz, backe einen Kuchen. Mein letzter Kuchen heute, meine Henkersmahlzeit. Und dann passiert Folgendes. Dann sagt plötzlich der Prophet, du, wenn du Kuchen backst, back eins mehr und bring mir zuerst. Du siehst also, wie wird man gesegnet, wie kriegt man mehr, wie kommt man zu der Fülle? Wenn du Gott zuerst gibst und zuerst dem Herrn gibst, bring mir zuerst. Ja, das reicht gerade für mich und meinen Buben. Nein, bring mir zuerst den Kuchen. Gott provoziert uns, fordert uns heraus. Und als sie das tat, Gott zuerst, den Propheten zuerst, dann hörte das Mehl und das Öl 18 Monate nicht mehr auf. Immer wieder wuchs es nach. Wie das passiert, ist vollkommen egal. Im Himmel ist dein Container und hier auf dieser Erde, dieses bisschen, wenn es gesegnet ist, wächst immer nach. Wächst immer nach. Sie lebte in dem Segen Gottes, aus dem Segen Gottes. In Römer Kapitel 11, Vers 16 heißt es, wenn du deine Ernte einbringst, bring deine Erstlingsfrüchte dem Herrn zuerst. Und wenn du diese Erstlingsfrucht dem Herrn bringst, dann ist das ganze Brot des ganzen Jahres gesegnet. Weil Gottes Hand da drauf liegt. Diese Frau lebte im Überfluss, sie hatte mehr als genug. Sie konnte auch den Elia noch durchfüttern, 18 Monate. Weißt du, plötzlich ist das übernatürliche Leben da, weil Gott zuerst dran war. Lebe ein überdurchschnittliches Leben. Das kannst du nur, wenn du den Heiligen Geist hast. Dann hör dein Mehl und dein Öl nicht mehr auf. Das fließt und vermehrt sich ständig. Alles, was von Gott ist, ist gesegnet, nimmt nicht mehr ab. Weißt du, die Segnungen Gottes nehmen nicht ab. Die, wenn es nicht mehr kommt, bleibt es, wie es ist. Aber Gott will, dass es weiter sich entwickelt. Aber es bleibt, wie es ist. Man läuft und man wird nicht mehr müde. Man gibt und man wird nicht ärmer. Man arbeitet und man brennt nicht aus. Gottes Geist nimmt nicht ab. Gottes Kraft nimmt nicht ab. Ohne den Heiligen Geist ist ein Leben der Fülle nicht möglich und nicht denkbar. Deshalb, wenn die Gegenwart Gottes da ist, diese Wolkensäule, diese Feuersäule, immer wo der Herr ist, bleib in der Nähe Gottes und dann geht es dir blendend. Wenn man das macht, versuch es herauszufinden. Der Heilige Geist gibt uns alles Lebensnotwendige und deckt unsere Bedürfnisse, alles, was unsere Seele und Geist brauchen. Und wenn unsere Seele und Geist gesättigt sind, geht es auch dem Körper gut. Wenn die Seele und Geist gesättigt ist, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Verstehst? Das gibt ein Gefühl, setzt ein Gefühl frei. Ein Wohlsein. Und dann ist es egal, wie deine Klamotten sind, dann ist es egal, ob du barfuß bist oder Schuhe anhast. Mir ist wohl, mir ist wohl. Du kannst die teuersten Klamotten haben und doch armselig sein und überall juckt und kratzt und beißt. Alles, was unsere Seele braucht, das gibt uns Gott. Leben in der Fülle ist Leben im Geist. Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist, heißt es in der Bibel. Nicht Essen und Trinken. Da kannst du 40 Tage fasten und bist der glücklichste Mensch. Und der andere isst 5-mal am Tag und ist todkrank. Reich Gottes ist nicht Schlaraffenland, ist nicht irgendwelche Sensationslust oder irgendwelche Befriedigung innerer Bedürfnisse. Nein, Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Verstehst du das? Wer täglich mit Gott lebt, der geht ständig auf die Fülle zu. Auf das gelobte Land. Auf die Erfüllung seiner Herzenswünsche. Du erreichst vieles nicht von heute auf morgen. Wunder dauern etwas länger, Geschwister. Manchmal 40 Jahre. Aber du gehst immer mehr auf diese Erfüllung deiner Wünsche zu, auf die Vollendung. Weißt du, du wirst nicht schwächer, sondern immer stärker, jeden Tag vollkommener und reiner und heiliger. Im Geistlichen, wir werden von Tag zu Tag erneuert. Ich kann glauben, dass Gott Wunder tut. Ich kann glauben. Im Geistlichen werden wir stärker und stärker. Und so stark, wie du in deinem Geist bist, in deinen Visionen, in deiner Vorstellungskraft, in deinen Gefühlen, so bist du auch in der Wirklichkeit. Ach, ich möchte sterben. Bruder, würdest du mich beerdigen? Verstehst du? Das sind Fragen. Ja, ich werde dich beerdigen. Aber du bist nicht zum Sterben, sondern du bist da, um die Werke Gottes zu verkündigen. Halleluja. Den Namen Jesus groß zu machen, nicht zum Sterben. Lebe ein ausgeglichenes Leben, ein erfülltes Leben, ein Gott wohlgefälliges Leben und du lebst ein aufsteigendes Leben, nicht ein absteigendes Leben. Im Geistlichen geht unser Leben dem Thron Gottes entgegen. Unser Leben geht dem Licht entgegen, dem Ziel entgegen, dem Frieden entgegen. Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja, viele Christen schauen viel zu viel auf ihren Körper. Ach, da habe ich schon so viel Pickeln hier. Und das ist angeschwollen. Die schauen so viel auf ihren Besitz, auf das Irdische, auf das Vergängliche. Und je mehr du auf das Irdische schaust, desto blinder wirst du für das Ewige und Göttliche und das Zukünftige. Hör doch auf das Vergängliche zu blicken. Beschäftige dich nicht so viel mit dem, was da ist, sondern beschäftige mit dem unsichtbaren Gott, dem ewigen Gott, dem herrlichen Gott. Und nicht mit deinen Zipperleins. Jeder hat irgendwo ein Zipperlein. Wenn ich jetzt ein Interview machen würde, was für Zipperleins hast du? Ich würde einiges zusammenkriegen bei euch. Verstehst du, was für Zipperleins? Manche so und so. Aber es geht nicht um die Zipperleins, sondern es geht, wir haben einen reich gedeckten Tisch. Im Angesicht meiner Feinde deckt der Herr den Tisch. Und da vergisst du deine Zipperleins. Wir sollten aufhören, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Für uns zu sorgen, an uns zu denken, uns wichtig zu nehmen, was es auch immer ist. Im Geist wandeln heißt viel mehr an Gott denken. Morgens, wenn du aufstehst, guten Morgen, Vater. Guten Morgen, Heiliger Geist. Guten Morgen, Herr Jesus. Guten Morgen, Gabriel. Verstehst? An Gott zu denken. Gott zu preisen. Nicht, was muss ich heute tun? Oh, heute kommt da und da muss ich dort und dorthin zu diesem Amt, zu dieser Behörde. Vergiss es alles. Du musst zuerst zu Gott und wenn du bei Gott gewesen bist, kannst du allen anderen Leuten begegnen. Und musst dich vor den Leuten nicht mehr fürchten. Psalm 30, Vers 12. Du hast mich mit Freude umgürtet. Halleluja. Du hast mich mit Freude umgürtet. Eine kleine Exkurs noch ein bisschen. Da steht in Johannes 21, Vers 18 über Petrus etwas. Jesus sagt zu Petrus, wenn du mal alt wirst, wird ein anderer dich gürten. Wenn du mal alt wirst. Weißt du, solange du jung bist und dynamisch bist und voller Leben bist, da brauchst du, das kannst du selber deinen Gürtel zumachen. Aber wenn du mal alt bist, kriegst du den Schnalle nicht mehr zu, aus welchen Gründen auch immer, wird dich ein anderer gürten. Was das wirklich auch heißt, ich will, dass du nur ein bisschen nachdenkst, zwischendurch. Ein anderer wird dich gürten. Du hast mich mit Freude gegürtet. Wir leben im Land der Fülle, Geschwister, und wir müssen lernen, hier schon im Land der Fülle zu leben. Nicht erst, wenn wir bei Jesus im Himmel sind. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist es, wo der Herr uns segnen will. Ein anderer wird dich gürten. Ein anderer wird dich ausziehen und anziehen. Ein anderer wird dir bedienlich, dir zur Seite stehen, die Handreichung tun. Das, was du selbst nicht mehr kannst, das wird ein anderer für dich tun. Gut, der liebe Gott, der Heilige Geist. Jesus sagt, ein anderer Tröster wird kommen. Das nur nebenbei. Ein anderer wird dir den Löffel rüberreichen und dich füttern. Ein anderer wird dir beistehen. Was heißt das alles? Wenn du mal alt bist, Petrus, ein anderer wird dich gürten. Viele Alte wollen wie Petrus alles selber machen. Und das ist ein großes Problem. Viele wie Petrus, Alte schon, das kann ich selber machen. Kann ich selber machen. Geschwister, wir leben im Land der Fülle, wenn wir aufhören, selber was zu machen. Den Herrn machen lassen und der Herr macht nichts. Der Herr kommt nicht vom Himmel runter und steigt nicht runter und zieht die Schürze an und fängt an, die zu dienen. Der schickt sein Bodenpersonal. Menschen so wie mich und dich. Und die sollen dir dienen, sein Bodenpersonal. Viele alte Petrusse lassen sich nicht von anderen bedienen. Ja, ich bin der Auserwählte. Sie wehren es ab, als Jesus ihm die Füße waschen wollte. Nein, Meister, ich soll dir die Füße waschen, aber nicht du mir. Weißt du, Jesus sagte, wenn du mal alt bist, ein anderer wird dich gürten. Denk drüber nach. Unser Leben geht weiter, verfällt weiter. Du sollst aufhören, dich den anderen zu verschließen. Das ist meine Botschaft, was ich hier mit hineinbauen möchte und weiter sagen möchte. Du kannst gesegnet werden im Land der Fülle leben, wenn du andere zu Rate ziehst, andere um Hilfe bittest, andere um Beistand bittest. Weißt du, Gott hat so viele Menschen in der Gemeinde, die einer dem anderen dienen soll, jeder mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Habt ihr noch nicht gelesen? Steht das nicht in der Bibel so? Weißt du, das Leben ist schwer genug. Und wir brauchen andere, die einem dienen, die uns ergänzen. Andere, die mitdenken, mitplanen, mitgehen. Aber weil du niemand ranlässt, da geht so viel Heil verloren. Denk daran. So viel Heil geht verloren, kapselst dich ab, isolierst dich. Nein, Petrus, wenn du mal alt bist, ein anderer wird dich gürten. Weil du dich von allem trennst, deshalb leidest du Mangel. Mangel ist ein Ergebnis, weil ich niemanden ranlasse, der mich ergänzt, der mir hilft, der mir zur Seite steht, weil wir ein Dickkopf sind. Nein, ich brauche das nicht. Das ist nicht Gott gewollt. Der andere will für dich bezahlen. Und so wie wir uns den anderen Menschen gegenüber verhalten, so verhalten wir uns letztendlich Gott gegenüber. Aber du bist nicht für dich geschaffen, Du bist nicht allein auf dieser Welt. Weißt du, viele haben noch nicht gelernt, ihren Stolz zu zerbrechen. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist der andere, wie der andere einem dient. Das Problem, warum vielen Leuten schlecht und dreckig geht, ist, sie sind viel zu arrogant und zu stolz und zu eingebildet. Nein, Herr, nein. Petrus, ein anderer wird dich gürten. Ein anderer wird dich führen. Ein anderer wird für dich bezahlen. Ein anderer wird dich versorgen. Mensch und Gott, beides miteinander. Das eine ist von anderen nicht zu trennen. Wenn du Gottes Hilfe brauchst, brauchst du Menschenhilfe. Und wenn du Menschenhilfe brauchst, brauchst du Gottes Hilfe. Ohne, das eine geht nicht unter das andere. Nur damit wir uns richtig verstehen. Ich predige nicht Humanismus. Ich predige Gottes Führung und Gottes Leitung. Gott benutzt Leute, die er ausgesucht hat, speziell für dich. Die dir helfen sollen. Bei dir, die dir zur Seite stehen sollen. Die nicht gerade deine Wellenlänge haben. Die vielleicht womöglich noch das Gegenteil von dir sind. Ein anderer wird dich gürten. Gott will, dass du den anderen in dein Leben hineinlässt und zulässt und damit einverstanden bist. Und der andere, der zu dir kommt und dir dienen will, das ist der liebe Gott selbst. Und wie oft haben wir Gott schon abgewiesen. Gott schickt nur andere zu dir, weil er dir dienen möchte, weil er dich führen möchte. Weißt du, Gott gebraucht Menschen. Oh Gott, ich habe eine schwere Zunge, ich stottere. Und was passiert? Der Aaron, Bruder Aaron kommt. Und der wird dein Prophet sein und du wirst sein Gott sein. Ein anderer soll dir dienen. Gott schickt andere Menschen, die dir behilflich sind, die dir beistehen, die dir helfen, dein Leben zu vollenden. Der andere ist ganz anders als du. Deshalb brauchst du den anderen. Du brauchst Ergänzung. Das, was du nicht kannst, da hilft er dir. Und wir sind alle begrenzt. Wir leben alle limitiert. Der andere macht alles anders als du. Aber es ist der Wille Gottes, dass du vollendet wirst von der anderen Seite. Wenn du erlauben würdest, den anderen für dich was zu erledigen, würdest du viel weiterkommen, viel schneller weiterkommen, 7 Meilenschritte. Du würdest viel mehr Erfolg haben, wärst viel gesegneter, würdest viel leichter und gelassener leben, wenn du die anderen ranlassen würdest und tun würdest, was der andere dir sagt. Weißt du, viele sind zu stolz, da hören sie was, es hat der Herr schon gesprochen. Weißt du, der Herr redet, Gott benutzt Menschen, aber hier rein, da raus. Wenn du dich mehr dem Heiligen Geist überlassen würdest und hören würdest, was der andere dir zu sagen hat und mehr auf die Führung Gottes achten würdest, wie Gott dich durch andere Menschen bedient, lebe im Land der Fülle, das ist meine Botschaft, die Gott in deinem Leben stellt, gewollt oder ungewollt, da rumpelt zwei zusammen. Und was soll denn das? Anders wären sie gar nicht zusammengekommen als durch eine Karambolage. Aber Gott erlaubt diese Dinge, dass es passiert. Gott möchte andere benutzen, damit dein Leben erleichtert wird. Der andere ist das Werkzeug des Heiligen Geistes. Lebe im Land der Fülle. Ja, Herr, ich will gesegnet werden. Aber vergiss nicht, Gott benutzt Menschen, um dich zu segnen. Gott benutzt Menschen, um dich weiterzuleiten. Wenn du den anderen nicht annimmst, da sind zwei unglücklich. Erstens mal du und dann der andere, der den Auftrag hatte, dir zu dienen. Zwei Menschen sind unglücklich. Zwei Menschen verfehlen das Ziel. Gott hat dem anderen gesagt, gib ihm, aber du sagst, von dir nehme ich nichts an. Weißt du, dann hat der eine den Segen nicht bekommen und der andere auch nicht. Und beide sind ein Bettlerarm. Und das ist das große Problem in christlichen Kreisen. Du bist unglücklich und der andere auch. Er konnte sein Werk, das Gott ihm gezeigt hat, nicht vollenden an dir. Und du bist in Schwierigkeiten gelandet und der andere kommt nicht weiter und geht verloren und sagt so womöglich Gott ab. Der Herr hat zu mir geredet, aber der wollte nicht. Was soll ich jetzt tun? Bin arbeitslos. Bei den meisten Gläubigen ist der andere arbeitslos. Bei den meisten Gläubigen, wo Gott dienen möchte. Die sitzen müßig auf dem Markt und warten, bis sie gebraucht werden, aber die werden nicht gebraucht. Deine falsche Selbstständigkeit ruiniert dich, behindert dich Gott in deinem Leben, behindert den Heiligen Geist, behindert den Segen, blockiert das. Da ist das Fleisch, dieser Amalek, der dazwischen steht. Du behinderst aber auch die anderen noch mit deiner Sturheit. Wenn du mal älter bist, wird ein anderer dich gürten Ein tragischer Fall in der Bibel. Jetzt möchte den Paulus mir vorknüpfen. Auch Heilige haben Fehler. Da ist der Prophet Agabus. Der hat von Gott einen Auftrag. Sagt dem Bruder Paulus, er soll nicht nach Jerusalem gehen, um Himmels Willen. Der soll nicht nach Jerusalem gehen, was er sich im Kopf gesetzt hat. Und was geschieht? Und überall, wo der Paulus hinkommt, in den Gemeinden in Judäa, die Geschwister sagen, Paulus, geh nicht nach Jerusalem. Der Heilige Geist, Paulus hört weder auf den Propheten Agabus, noch hört er auf die Gemeinde und die Geschwister. Unter Tränen, heißt es in der Bibel, haben wir gesagt, Paulus, geh nicht nach Jerusalem. Ein anderer wird dich gürten. Und da kommt der Agabus, zieht den Gürtel raus und sagt, wem gehört dieser Gürtel? Das ist Saul von Tarsus. Das ist sein Gürtel, sein Ledergürtel. Der eine kann seine Aufgabe nicht erfüllen und der andere geht nach Jerusalem, kann auch seine Aufgabe nicht erfüllen. Weißt du, wir sollen nicht so schönfärberisch auf den Apostel Paulus sehen, ja, Gott hat ihn so geführt. Nein, Gott hat ihn nicht so geführt. Der Heilige Geist hat an allen Städten gesagt, geh nicht nach Jerusalem. Das Geld können auch andere überbringen. Dazu braucht man nicht die Gabe des Heiligen Geistes. Aber er wollte präsentieren und sagen, Geschwister, das habe ich in Achaia für euch gesammelt. Stolz war das. Ich will hier den Apostel Paulus mir mal ein bisschen vornehmen und kritisieren. Ich habe die Freiheit dazu, vom Wort Gottes her. Da kann der Agabus seinen Auftrag nicht erfüllen und kann Paulus geht als Gefangener, als Sklave nach Jerusalem. Ja, und ihm geht's gut, wird nicht verrecken. Aber als Gefangener, der hätte viel mehr für Gott ausrichten können, wenn er als freier Mann nach Rom gekommen wäre. Aber jetzt geht er als Gefangener, beruft sich noch auf den Kaiser. Eigentlich unfair. Sollte nie machen, ein Christ sollte nicht auf den Kaiser sich berufen. Er leidet ein paar Mal Schiffbruch, wo er noch überall hingeratet. Weißt du, ich muss nach Jerusalem gehen. Ich gehe nach Jerusalem. Lies mal diese Geschichte. Er hat sich sehr viel Leid und Unglück in sein Leben hineingebracht. Er hat sich selbst in die Gefangenschaft gebracht. Viele Christen bringen sich selbst in Not und Leid und Elend und in Gefangenschaft. Gott hat ganz was anderes für ihn vorgehabt. Der schreibt noch vorher, er will nach Spanien gehen. Aber das ist vermasselt. Der Weg nach Jerusalem in aller Liebe. Gott macht alles noch gut, trotz allem. Aber nicht mehr so gut, wie es sein sollte. Plan B, Plan C oder Plan D ist es. Aber nicht mehr Plan A. Der Weg nach Jerusalem ist kein Segensweg für Paulus. In aller Liebe. Hätte der Bruder Paulus nur auf die anderen gehört, auf den Bruder Agabus gehört, hätte nur gehört, was Agabus sagt, du, geh nicht nach Jerusalem, das sagt der Herr, Gefängnis und Bande erwarten dich dort. Gott wollte ihm hier was zeigen und sagen, du, geh nicht diesen Weg. Du hast zwar in den Kopf gesetzt, ich weiß, du bist ein Choleriker, du bist ein Dickkopf, aber geh nicht nach Jerusalem, Bruder. Der andere sagt manchmal dir das Richtige und der andere will dich warnen. Und das ist, warum viele in Not und Elend hineingeraten, weil sie sich nicht sagen lassen. Der Heilige Geist hat mir gesagt, und ich lasse mich von niemandem sagen, ich lasse mir nur vom Heiligen Geist was sagen. Aber das ist der Dickkopf, nicht der Heilige Geist beim Paulus gewesen. In aller Liebe. Ich kritisiere den Bruder, aber ich werde ihm nachher, wenn ich im Himmel bin, auch ihm guten Tag sagen und sei gesegnet. Durch deinen Dienst bin ich trotzdem noch was geworden. Nein. Gott benutzt den anderen und hör auf den anderen. Kinder Gottes, uns muss im Alter ein anderer gürten, ein anderer uns festbinden, uns zusammenhalten, uns zu korrigieren, uns zu helfen, damit wir auf der Spur Gottes bleiben. Wir sind geschaffen als Menschen zum Zusammenwirken. Einer diene dem anderen. Und Agabus hat eine Prophetengabe gehabt. Er war ein ausgewiesener Prophet. Er hat die Hungersnot vorausgesagt und die ist auch eingetroffen. Er hat nicht Blabla geredet, meine lieben Kindlein. Er hat die Wahrheit gesagt. Und Zusammenwirken ist das Wesentliche. Paulus ist Paulus geworden, weil Ananias Gott gehorcht hatte und hingegangen ist und ihm die Hände aufgelegt hat. Ohne dem wäre er nichts geworden. Er würde heute noch da in der geraden Straße sitzen. Bei Gott geht's nur vorwärts und geht's zum Überfluss, wenn wir gehorchen. Gott redet durch Menschen, auch durch den Propheten Agabus. Dieser Prophet hat wahrscheinlich seinen Dienst quittiert. Er hat gesagt, lass die quatschen, was sie wollen. Die gehorchen sowieso nicht deinem Wort. So wie manche Propheten auch manchmal machen. Wir reden nicht mehr. Und wir schlafen mit offenen Augen, damit wir keine Visionen mehr haben. Hat auch hier ein Prediger gesagt, als das Olympiastadion nicht voll wurde. Weißt du, wenn du die anderen ignorierst und Paulus hat sich in den Kopf gesetzt, zerstörst du den Plan Gottes für dein Leben. Gott hat ganz was anderes. Sendet mir Paulus und so weiter, senden sie mir aus als Missionare. Die sind ausgesandt worden, die sind nicht in die Gefangenschaft geschickt worden. Paulus ist nicht in die Gefangenschaft geschickt worden, aber er hat sich selber in die Gefangenschaft gebracht. Gottes Plan ist Freiheit und Gott dient man in Freiheit und nicht in der Gefangenschaft. Paulus hätte viel, viel mehr erreicht, wenn er nicht seinen Dickkopf durchgesetzt hätte. Jemand anders hätte diese Arbeit tun können, aber nein, ich habe gesammelt und ich will den Lohn meiner Arbeit haben, ich will die Anerkennung. Das sind so viele Motive. Ich verstehe den Paulus sehr gut. Und von diesem Moment, wo der Agabus geweissagt hat und wo Paulus seinen Willen durchgesetzt hat und auf den Heiligen Geist nicht gehört hat, ging es mit dem Paulus sein Leben, mit seinem Dienst bergab. Die wollen ihn umbringen, lynchen. Dann nützt sein Gelübde auch nicht mehr, seine Glatze scheren oder und Kopf scheren und was weiß ich. Dann nützt das alles nicht. Und das Geld ist nirgendwo erwähnt, dass es groß angekommen wäre oder dass groß gelobt worden wäre. Paulus hat ein großes Opfer aus Achaia gebracht. Nichts, das verschwindet, das taucht unter. Gott wollte nicht, dass er genug hat, sondern Gott wollte, dass er mehr als genug hat. Das ist meine Botschaft. In Philipper Kapitel 4, dann schreibt er und jammert und klagt. Liest du Paulus seine ganzen Leidens, wie wehen, Mitleid sucht er, dieser Bruder, in aller Liebe. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch ergeht. Verstehst du? Ich leide, schreibt er diesen Philippern, bettelt eigentlich dort. Das sind seine Gefangenenbriefe. Jetzt leidet er sogar Mangel. Gott wolle, dass er Überfluss hat. Dass er Segen ist, das kämpfen, das stimmt alles. Aber das sollte gesegnet sein auf der ganzen Linie und nicht als Sklave gebunden und predigt als Sklave, angekettet an einem Soldaten, Sonntag für Sonntag. Wer den Dienst der oder des anderen ausschlägt, ignoriert, nicht sucht, der leidet am Schluss unterm Strich Mangel. Ob du das glaubst mir oder nicht, ist mir egal. Der leidet Mangel, erlebt Schiffbruch, geht als Gefangener nach Rom. Weißt du, ich halte nichts von Menschen, die so selbstgerecht sind. Weißt du, ich bin besser wie die anderen. Nein, hier bricht der Pharisäer durch, bei Paulus. Gehorche der Leitung des Heiligen Geistes. Und Gott gebraucht Brüder und Schwestern. Gott gebraucht andere Geschwister. Das, was du nicht siehst, du bist da Scheuklappen. Du siehst nur das, was du sehen willst. Aber Gott will, dass du auch das siehst, was du nicht siehst. Und das sehen die anderen. Halte dich nicht zu gerecht, gehorche der Leitung des Heiligen Geistes und du wirst Überfluss haben. Ströme des Segens, lebendigen Wassers werden von deinem Leibe fließen. Aber das ist nicht mehr gewesen der Fall. Na ja gut, er kann ein paar Briefe schreiben. Paulus hatte gewusst, was ihn in Jerusalem erwartet. Denn er sagte nachher weiter, Apostelgeschichte 21, Vers 11 und folgende Verse. Ich weiß. Weißt du, was der gemacht hat? Der die Stimme Gottes übertönt, überspielt. Ich weiß. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus, dieser Agabus, und band sich um sich die Füße und Hände und sprach, das sagt der Heilige Geist. Und der Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in der Hände der Heiden. Das wird passieren. Als wir aber das hörten, baten wir ihm, aus dem Ort, die ganzen Geschwister, die ganze Gemeinde, Bruder, geh nicht nach Jerusalem. Und dann antwortete Paulus, was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir das Herz? Sturheit, pure Sturheit. Und das ist, was Gefängnis bringt, Not bringt, Elend bringt. Auch wenn der Bruder Paulus ist, ein auserwähltes Werkzeug Gottes, auch auserwählte Werkzeuge machen Dummheiten. Gehorchen nicht dem Heiligen Geist, vor allem, wenn sie alt werden. Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn. Ja gut, wunderbar. Alles wunderbar. Aber das war nicht der Wille Gottes. Du sollst die Taten Gottes verkündigen. Und das, was Gott in sein Herz damals, als er den Römerbrief schrieb, vorgenommen hat, ich will bis nach Spanien. Das kam nicht mehr zustande. Und da heißt es weiter, hier, Lukas schreibt, da er sich aber nicht überreden ließ, ein anderer wird dich gürten. Denk da dran, was hier der Herr zu Petrus gesagt hat. Das gilt für Paulus auch, das gilt für dich und mich. Ein anderer wird dich gürten. Da er aber sich nicht überreden ließ, schwiegen wir. Und dann wundert sich, wenn da nichts mehr Neues kommt. Keine neue Vision, keine neue Offenbarung. Da schwiegen wir und sprachen. Ganz blöde Formulierung. Da schwiegen wir und sprachen. Wir sprachen nicht mehr über diese Sache. Diese Sache war für uns erledigt. Wenn er nicht hören will, soll er gehen. Von mir aus. Da schwiegen wir und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Aber der Wille des Herrn ist zweitklassig, drittklassig, viertklassig. Es ist nicht das Original. Der Wille des Herrn geschehe. Gott macht aus allem noch gut. Glaub mir das. Auch aus Dummheiten. Aber das ist nicht das, was Gott wollte für das Leben von Paulus. Und so können wir sagen, der Wille des Herrn geschehe. Aber es wäre anders gekommen. Es wäre anders verlaufen. Der hätte nicht so stöhnen müssen und leiden müssen und andere noch beschweren, wenn er Gott gehorcht hätte, was die innere Stimme sagte. In 2. Timotheus 2, Vers 9 schreibt er noch, für welches ich leide dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter. Das ist nicht der Wille Gottes, dass jemand leidet als Übeltäter, steht sogar in der Bibel. Ich leide aber wie ein Übeltäter um den Namen Jesu willen. Aber er hat sich selbst das eingebrockt, Brüder und Schwestern. Lass uns ganz ehrlich sein. Lass uns da nicht irgendwas schön färben oder durch die rosa-rote Brille sehen. Das ist Bruder Paulus. Er hat sich selbst hineinmanövriert in diese Lage. Selbst mit dem Schicksal gespielt und das Schicksal herausgefordert. Er hat sich nicht warnen lassen. Der Heilige Geist hat an allen Orten geredet, sagt der Bericht ja selbst. An allen Orten. Durch viele Zeugen, nicht nur Agabus. Agabus ist nur einer. Gott hat uns die anderen an die Seite gestellt, dass wir sie hören. Der andere steht in den Startlöchern, sitzt auf der Bank und wartet und dreht die Däumen. Und er möchte dienen, sollte dienen, aber er findet, da wird nicht gefragt, nicht gehört, nicht geachtet. Und deshalb passiert bei so vielen Christen so wenig in ihrem Leben. Gott will den anderen benutzen, um dein Leben zu formen, zu gestalten. Wohl dem, der nicht sitzt im Rat der Gottlosen. Man kann selber ein Gottloser sein. Gott arbeitet mit den Geringen, mit den kleinen und einfachen Leutchen, diesen Propheten Agabus. Als der Bruder Ananias in Damaskus zum Paulus kam, diente ihm, hat ihm die Augen geöffnet. Was hätte hier passieren können, wenn der Agabus ihm dienen hätte können? Aber es gibt so viele Christen, denen kann Gott gar nicht mehr dienen, selbst wenn er will. Der Wille des Herrn soll geschehen. Kann es gehen. Der Wille des Herrn kann geschehen. Wir müssen also den Dienst des Heiligen Geistes annehmen. Es ist so wichtig, dass wir den Dienst des Heiligen Geistes annehmen und Gott schickt Leute uns in die Quere. Wenn du den Dienst des Heiligen Geistes nicht annimmst, dann verläuft dein Leben total anders. Nicht so, wie du gedacht hast oder wie Gott wollte. Weißt du, Paulus hat sich ein paar Mal korrigieren müssen. Apostelgeschichte 15, Vers 37. Da haben sie Klünsch gehabt. Den Markus mag ich nicht. Der gefällt mir nicht. Der ist so pingelig. Apostelgeschichte 15, 37. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Vers 39, Apostelgeschichte 15. Und da kamen sie scharf aneinander, so dass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus mit sich nach Zypern. Weißt du, die ganze Geschichte wäre schon ganz anders verlaufen, wenn ein Mensch nicht mal hören würde. Gott hat die anderen mir in den Weg gestellt. Aber Paulus hat Gott sei Dank hier was dazugelernt. Als er im Gefängnis nachher ist und leidet und stöhnt. 2. Timotheus 4, Vers 11. Lukas ist allein bei mir übrig geblieben. Verstehst du, da ist plötzlich alles hinweg, aus welchen Gründen auch immer. Markus, nimm zu dir und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich im Dienst, spricht x Sprachen, ist gebildet, der ist mir nützlich. Aber zuerst, ich will mit dem nichts zu tun haben. Ein anderer wird dich gürten, ein anderer wird dir helfen, ein anderer wird dich unterstützen. Zuerst schickt man ihn weg, aber dann, er ist mir nützlich. Es gibt so viele nützliche Leute. Geh ihnen nicht aus dem Weg. Trenn dich nicht von ihnen. Lauf ihnen nicht weg. Gott will, dass du unter dem Segen lebst, die Fülle Gottes über dein Leben einfach nur runterrieselt und runterfließt. Lauf nicht weg. Gott will dich gebrauchen. Ganz schnell noch. Brich einfach die Beziehungen nicht ab. Dein Markus ist nützlich dir. Laufe nicht Gott aus der Schule wie Onesimus. Ich bin gerade dabei bei diesem Philemon-Brief. Philemon 11. Der dir früher unnütz war, ist jetzt mir und dir nützlich geworden. Da gibt es so viele Menschen, die werden nützlich, wenn wir nur zulassen, dass sie nützlich werden. Nicht, dass wir sie ausnützen, aber sie sollen uns helfen im Auftrag Gottes, im Auftrag des Heiligen Geistes. Gott stellt uns Menschen an unsere Seite, die nützlich werden. Oft können wir mit ihnen nichts anfangen oder die mit uns nichts anfangen, aber Gott hat sie an unsere Seite gestellt. Der Gürtel, ein anderer wird dich gürten. Wenn du mal alt bist, pass auf. Solange Volk Gottes unter der Leitung des Heiligen Geistes war und sie lebten sie in der Fülle, hatten sie genug. Die Feinde belagerten sie nicht, wurden nicht ausgeraubt, hatten Frieden und Sicherheit und Freude und Frieden. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ich werde nichts vermissen. Ich bin in guten Händen. Solange man sich vom Herrn und Heiligen Geist lässt leiten und weiden, Hirte und Herde, da sorgt Gott für den Ausgleich, für die Ergänzung. Und dass wir immer in guter Verfassung sind. Agabus, dieser Prophet, wollte Paulus helfen in seiner, und ihn bewahren vor Schwierigkeiten. Merkst du, Gott will dich auch manchmal vor Schwierigkeiten bewahren. Dahinterher sagst du, warum hat er mir nichts gezeigt, nichts gesagt? Du hast dich hingehorcht. Apostelgeschichte 11, das lang vorher, vor 21. Apostelgeschichte 11, Vers 28. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte, durch den Geist Gottes eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen wird oder sollte. Und dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Der hat richtig geweissagt. Und wenn das eine Mal richtig war, warum soll das zweite Mal nicht richtig sein? Denk drüber nach. Gott will das Negative von uns fernhalten, diesen Fresser. Den Mangel, die Krankheiten, die Sünden, ruchlosen Menschen, Diebe. Verstehst du, sich verschwören und dann der Neffe muss sagen, Paulus, die haben sich verschworen, die wollen dich umbringen in den nächsten 40 Tagen. Gott wollte ihn vom Unglück fernhalten. Sprüche 14, Vers 12, der Weg, den du für den richtig hältst, führt dich am Ende vielleicht in den Tod. Den Weg, den du für richtig hältst und denkst, das ist der richtige Weg, ich muss nach Jerusalem. Der führt dich vielleicht in den Tod. Aber der Herr führt auf rechter Straße um seines Namens willen, ihr Lieben. Das ist Gott. Wir sollten viel mehr auf die Eingebung Gottes achten. Ich weiß, plärrt mich so viel. Ich gehe trotzdem. Nur der Gehorsame ist gesegnet. Nicht der Opfer bringt und das Opfer rüberbringt noch, gesammelt in Achaia. Nicht der ist gesegnet, sondern der Gott gehorcht. Naja, jetzt ein ganz falsches Bild von Paulus. Nein, ich liebe den Paulus trotzdem. Er ist genauso wie du und ich. Ganz normal. Psalm 37, Vers 22. Menschen, die Gott segnet, besitzen das Land. Doch wer unter einem Fluch steht, der kommt um. Der Herr hat Freude an seinen redlichen Menschen und lenkt seine Schritte. Psalm 16, Vers 5. Der Herr, was ich brauche, das teilst du mir zu. Du hältst mein Los in deiner Hand. Mit dir ist ein schöner Anteil mir zugefallen. Was du mir zugemessen hast, das gefällt mir. Ich preise den Herrn, der mir gesagt hat, was ich tun soll. Auch nachts erinnert mich mein Herz an deinen Rat. Er ist mir nahe und das ist mir immer bewusst. Er steht mir zur Seite, darum fühle ich mich sicher. Ich weiß, mich beschützt und geborgen, darum bin ich voll Freude. Herr, was ich brauche, das teilst du mir zu. Das ist, wie man im Land der Fülle lebt. Was ich brauche, dann schickst du jemanden vorbei, der gibt mir eine Nachricht oder hinterlässt mir eine Nachricht, ruft mich an. Weißt du, wir kriegen von Gott Impuls, ich könnte jetzt weiter noch predigen, wir kriegen Anweisungen, ruf an, sag ihm das, bring den Gürtel und sag, wem gehört dieser Gürtel? Aber der glaubt mich sowieso nicht. Bist du unglücklich und der andere auch. Besser als bei Gott kannst du nirgendwo besser leben. Dort bist du, dort hast du alles in der Gegenwart Gottes und es wird dir im richtigen Moment das Richtige gesagt, was du tun sollst. Wenn du gelernt hast, einfach auf die Stimme Gottes zu hören, noch ein paar Tipps ganz schnell. Wenn du lange leben willst, ein glückliches Leben haben willst, dann sei dankbar. Sei dankbar für jeden Rat. Wenn der andere dir sagt, du, ich helfe dir zu gürten, die Schnalle zuzuschnallen. Ich helfe dir, dein Leben zusammenzufassen, sei dankbar. Und du wirst so viel Grund bekommen, noch mehr Grund bekommen zum Danken. Erfreu dich an Gott, rede mit Gott, preise Gott, rühme Gott und so weiter. Das sind doch Kleinigkeiten nur. Das bereichert dein Leben. Danke Gott, Herr, dass du mir den an meine Seite gestellt hast. Den habe ich gar nicht mögen am Anfang. Der hat mir gar nicht geschmeckt, aber Herr, diesen Markus, der war mir nützlich. Und der wird mir noch viel nützlicher werden. Der wird mein Schreiberling. Danke Gott und preise ihn. Dann wird dein Segen verarbeitet und du bekommst neue Segnungen. Lobe den Herrn und das öffnet die Schleusen des Himmels. Mit Loben öffnet sich ein Segenskanal nach dem anderen. Da steigert sich deine Zufriedenheit, deine Ausgeglichenheit, deine Seele wird erquickt. Wenn du Gott lobst, hat jemand einmal gesagt, dann wächst das Gras viel schneller. Wenn du Gott lobst, wächst das Gras viel schneller. Preise Gott. Wenn du Gott lobst, lösen sich die Sorgen, die Befürchtungen in nichts auf. Und nicht nur Gott loben. Geschwister, lass uns aufhören, Gott zu loben. Wir können Gott gar nicht richtig loben, wenn wir es wollten. Fang an, die Menschen zu loben. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und zwar geistliche Väter und geistliche Mütter, die sind wichtiger in deinem Leben als dein Vater und deine Mutter. Lobe. Was hast du die Menschen zuerst gelobt? Deine Zweifel lösen sich auf, wenn du anfängst, Menschen zu loben und plötzlich, das ist mir eine Hilfe. Denn Markus, bring ihn mit, so schnell wie möglich. Wenn du Gott lobst, führst du ein gesteigertes Leben. Deshalb sagt David, ich will lieber Pförtner im Hause Gottes sein, als in den Palästen der Gottlosen wohnen, weil der ganze Lob da hinten so rausgeht und Gott gelobt und gepriesen wird. Und das hört die ganze Versammlung draußen, die Menschen, die nicht mehr reinkamen. Bring deinen Zehnten ins Haus Gottes. Das ist, wie Gott dich segnet. Und ich will die Fenster des Himmels auftun und der Segen wird runterprasseln. Lies Malachi 3. Dann übernimmt Gott deine Finanzen, deine Arbeitsstelle, deine Einkünfte, deine Versorgung. Und dann ist auch so keinen Mangel. Wenn du den Zehnten gibst, dann fängt an, Gott für dich zu sorgen. Aber das wissen die meisten gar nicht. Die denken nur irdisch, materiell. Ein anderer wird dich gürten. Ein anderer wird dir dienen. Ein anderer wird dich führen. Ein anderer wird dir beistehen. Dein Lob ist für Gott wichtiger als der Gesang der Engel. Den hat er jeden Tag. Aber dein Lob, aus dem Mund der Unmündigen habe ich mein Lob zubereitet. Weißt du, wenn du Gott lobst, dann fangen Engel Brot für dich zu backen und frisches Wasser dir zu bringen. Fang an, Gott zu loben. Und du lebst ein Leben besser als die Engel. Verstehst nicht? Lass es. Weißt du, wir werden von Engeln bedient. Engel sind dienstbare Geister. Fang an, Gott zu loben und die Engel werden aktiv. Gottes Engel. Da hört die Bedrückung auf. Die Ängste. Und du plötzlich merkst, Mensch, ein anderer gürtet mich. Ein anderer führt mich. Und du fängst ein Leben des Überflusses zu leben. Und Gott will nicht, dass du in Sorgen versumpfst. Weißt du, für Gott, Gott hat alles schon vorgesorgt für dein Leben. Alles vorbereitet. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Komm her. Da liegen schon Ledersessel für das Abendmahl. Da ist der Esel und noch die Fohlen dabei. Falls der eine ausfällt, ist noch Ersatz dabei. Weißt du, Gott hat für alles vorgesorgt. Ist fantastisch. Vertraue Gott. Alles steht schon abrufbereit für dich, damit du im Land der Fülle lebst. Sein Konto, Gottes Konto ist gedeckt. Du musst nur zum Herrn gehen im richtigen Augenblick. In deiner Not. Rufe mich an in der Not. Ich will dich erretten. Gebrauche Gott als den Segensträger, Segenskanal. Lass uns aufstehen und lass uns in der Gegenwart Gottes gehen. Lass uns einfach uns Gott anvertrauen und sagen, Herr, ich möchte nicht mehr in gestern leben und ich möchte auch nicht in morgen leben. Ich möchte jetzt leben, hier und heute. Ich möchte hier deine Herrlichkeit genießen. Ich möchte hier die Freude am Herrn haben. Ich möchte hier Frieden haben. Ich möchte hier all das haben, was meine Seele braucht. Ich möchte hier gesegnet werden. Halleluja. Wir heben unsere Hände zum Himmel und preisen Gott und danken Gott. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns offenbarst, was der nächste Schritt in unserem Leben ist, wie es mit uns weitergehen soll, was als nächstes hier passieren soll, Herr Jesus. Ich danke dir, damit dein Wille geschehe und nicht nur dein Wille geschehe, sondern dass wir hier mehr als Überfluss haben, dass wir hier gesegnet sind Und nicht nur das Nötigste gerade passiert, was so nach dem Gesetz passieren sollte, was normal ist. Nein, dein Reich soll kommen. Deine Herrlichkeit soll sich in unserer Mitte offenbaren. Ich preise dich, Jesus. Und ich segne die Geschwister jetzt, die heute Morgen Kraft aus der Höhe brauchen. Du rüstest sie aus mit Stärke, mit Mut, mit Kühnheit, mit Zuversicht und mit Glauben. Nimmst du das an? Kannst du Amen sagen? Danke, Jesus.